SR Info. Bilanz am Abend.
Bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen: klare Kante. Das Bistum Trier wirft AfD-Mitglied aus dem Verwaltungsrat. Klare Ansage. Chefdiplomaten fordern Zurückhaltung von Israel. Und klare Wünsche. Kinder erzählen dem Saarländischen Landtag, was wichtig ist. Menschenwürde und Rechtsextremismus. Wie geht die katholische Kirche mit der AfD in den eigenen Reihen um? Für das Bistum Trier war das eine sehr konkrete Frage, denn die katholische Pfarrei St. Marien in Neunkirchen wollte wissen, wie umgehen mit dem saarländischen AfD-Landtagsabgeordneten und Fraktionsvize Christoph Schaufert, aktiv im Ehrenamt als Verwaltungsratmitglied in der Pfarrei. Die Entscheidung ist nun gefallen, er muss gehen. Matthias Alexander Schmidt aus der SR, Redaktion für Kirche, Religion und Gesellschaft. Matthias, wie kam es zu diesem Ausschluss, der ja ein Präzedenzfall ist in Deutschland?
Ja, Ende Februar, einen Monat nach den Korrektivveröffentlichungen über das Geheimtreffen von Rechten und Rechtsextremen in Potsdam und angesichts der vielen Demos gegen Rechtsextremismus, da hatten die katholischen deutschen Bischöfe einstimmig eine Erklärung verabschiedet. Die bezieht sich unter anderem ausdrücklich auf die AfD und darin heißt es: Völkischer Nationalismus ist mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar, und weiter: rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, können für Christinnen und Christen kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar. Und die Verbreitung rechtsextremer Parolen ist mit einem Haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar. Zitat Ende. Ja, und basierend auf dieser Erklärung hatte der Pfarrgemeinderat von St. Marien Neunkirchen Ende Februar das Bistum Trier gebeten, so wörtlich, die weitere Mitgliedschaft von Herrn Schaufert im Verwaltungsrat St. Marien zu prüfen.
Nun hat das Bistum geprüft, und wie begründet es nun, dass er gehen muss?
Formal, rechtlich hat der Generalvikar, also der Stellvertreter des Bischofs Ulrich Graf von Plettenberg, erklärt, er könne gemäß dem Gesetz über die Verwaltung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bistum Trier ein Mitglied aus wichtigem Grund entlassen und ihm zugleich die Wählbarkeit entziehen. Dieser wichtige Grund sei, dass es sich bei Christoph Schaufert eben um einen hohen Funktions- und Mandatsträger der AfD handle und dass er sich von extremistischen AfD-Positionen nicht öffentlich distanziere und dadurch der Ruf der Gemeinde Schaden erleide. Dadurch sei ein Vertrauensverlust eingetreten, der irreparabel erscheine. Das ist die formale rechtliche Ebene, und inhaltlich hat sich von Plettenberg auf die Erklärung der Bischöfe vom Februar berufen und gesagt:
Die Verbreitung rechtsextremer Parolen, dazu gehören insbesondere Rassismus und Antisemitismus, oder die Zugehörigkeit zu einer Partei oder Vereinigung, die solche Parolen propagiert, ist auch mit einem Haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar.
Wie ist diese Entscheidung und diese Begründung dann einzuordnen insgesamt?
Ja, bemerkenswert scheint mir in dem gerade gehörten Teil des Statements die Formulierung: die Zugehörigkeit zu einer solchen Partei oder Vereinigung ist unvereinbar mit kirchlichen Ämtern, wo doch zuvor der Ausschluss mit der repräsentierenden Funktion in der Partei begründet wurde. Danach spricht der Generalvikar auch von einer Einzelfallentscheidung im konkreten Fall Schaufert. Also man kann schon mitunter den Eindruck gewinnen, auch in einer Stellungnahme der Kirchengemeinde, es scheint nicht vollkommen klar zu werden, ob eventuell doch allein die reine Mitgliedschaft in der AfD in anderen Fällen schon ausreichen könnte, um von Ämtern in der Kirche ausgeschlossen zu werden. Also da scheinen noch Fragen zu sein, zum Beispiel: wie genau wird man da künftig bei den Wahlen zu den ehrenamtlichen Räten in den Gemeinden hinschauen, wer da aufgestellt wird? Oder aber auch bei Bewerbungsverfahren für eine Kita-Leitung oder eine Pflegekraft bei der Caritas, also Hauptämtern, könnte künftig womöglich die Parteizugehörigkeit als Kriterium angesetzt werden.
Die katholische Kirche sagt ja, es geht um ihre Glaubwürdigkeit. Hat sie deiner Einschätzung nach damit gewonnen an Glaubwürdigkeit?
Naja, die katholische Kirche redet ja nicht selten von der eigenen Glaubwürdigkeit und davon, Vertrauen zurückgewinnen zu wollen, auch in anderen Zusammenhängen. Da scheint mir grundsätzlich Skepsis geboten, denn viel davon zu reden, glaubwürdig sein zu wollen oder Dinge vor allem zu tun mit der Absicht, glaubwürdig zu sein oder um Vertrauen zurückzugewinnen, das ist ja noch kein glaubwürdiges Handeln. Zugleich kann man in diesem Fall schon sagen, das Bistum Trier hat zumindest konsequent gehandelt. Es gab sicherlich nicht wenige, die vermutet hatten, man würde sich aus der Situation irgendwie rauslavieren und das Thema aussitzen.
Was bedeutet dieser Präzedenzfall denn nun insgesamt für das Verhältnis von Kirchen und Politik in Deutschland?
Naja, der Fall wird wohl die Auseinandersetzung zwischen AfD und Kirchen verschärfen. Und zugleich gibt es ja auch Positionen, bei denen sehr konservative oder auch rechte Christen und Menschen mit sehr konservativen bis hin zu extremen Haltungen durchaus miteinander konform gehen, zum Beispiel bei der Abtreibungsfrage oder bei der Haltung zur Homosexualität oder Gendertheorie beim Familienbild. Also wenn jetzt demokratische Parteien zum Beispiel dezidiert für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts sind, dann widerspricht das eindeutig der geltenden katholischen Lehre. Und da kann man dann schon fragen, was ist denn dann mit Amtsträgerinnen dieser Parteien? Und ja, die Entscheidung von heute wird wohl auch eine innerkirchliche Diskussion lostreten, auch die Frage befeuern, wie sehr sich Kirche und Staat vermengen dürfen. Also das ist durchaus spannend, auch wenn man bedenkt, dass bald der nächste Katholikentag in Erfurt, also in Thüringen, stattfinden wird.
Matthias Alexander Schmidt aus der SR-Redaktion für Kirche, Religion und Gesellschaft mit einer Einordnung, nachdem das Bistum Trier den AfD-Landtagsabgeordneten Christoph Schaufert aus dem kirchlichen Ehrenamt heute ausgeschlossen hat. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Schon vor ihren Gesprächen hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gewarnt, Israel solle sich weiter zurückhalten. Und auch in den Gesprächen hat sie diese Einschätzung weitergegeben und nach dem Treffen nochmals betont. Das hat sie übrigens mit ihrem britischen Amtskollegen David Cameron zusammen gemacht, das Treffen. Was nun der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu dazu gemeint hat, berichtet Bettina Meyer.
Wenn sich Staaten der Region auf Frieden besinnen, bestehe ein kleiner Anlass zur Hoffnung. Mit dieser Botschaft versuchte Annalena Baerbock auf ihrem Kurzbesuch in Israel vor allem eines: zu deeskalieren. Bei ihren Treffen unter anderem mit Premier Netanyahu, mit dem israelischen Außenminister Katz und Staatspräsident Herzog appellierte sie noch einmal an die Besonnenheit aller Parteien des Konfliktes zu einer Zeit, zu der ein Schlag Israels gegen den Iran immer wahrscheinlicher wird.
Die Region darf nicht Zug um Zug in eine Lage hineinrutschen, deren Ausgang völlig unabsehbar ist. Es müssen jetzt alle besonnen und verantwortungsvoll handeln. Ich rede hier nicht von kleinen Beigeben. Ich rede hier von einer klugen Zurückhaltung, die nichts weniger ist als Stärke. Denn Stärke hat Israel mit seinem Defensivsieg am Wochenende schon gezeigt.
Stärke habe Israel an seiner Seite durch starke Partner und Verbündete, die bewiesen hätten, dass der Iran in der Region isoliert dasteht, so Baerbock weiter. Dass sich Israel aber mit einer Art Defensivsieg zufrieden geben wird, wird derweil immer unwahrscheinlicher. Nach dem Treffen mit der deutschen Außenministerin und dem britischen Außenminister David Cameron, der ebenfalls Israel besuchte, dankte Netanyahu zwar für die Unterstützung, machte aber auch klar: Die Minister haben viele Vorschläge gemacht, das weiß ich zu schätzen. Aber ich sage es hier deutlich, dass wir unsere Entscheidungen selbst treffen. Israel wird alles tun, um sich zu verteidigen. Hamas-Terroristen haben versucht, unsere Wurzeln auszureißen. Wir werden ihre Wurzeln ausreißen und noch mehr Wurzeln wachsen lassen. Versöhnlich klingt anders. Allerdings stellten sich Beobachter die Frage, könnte dies ein Fingerzeig sein, dass sich Israel zunächst auf den Krieg in Gaza konzentriert, bevor sich das Land in einen weiteren Krieg mit dem Iran verstrickt? Auf die Frage, ob die Botschaft in Israel bei ihren Gesprächspartnern angekommen sei, antwortete Baerbock ausweichend, sie habe zum Zeitpunkt des Angriffs am Wochenende auch nicht schlafen können. Es gelte nun, die Situation diplomatisch abzusichern, so die Bundesaußenministerin.
Dieses Vorgehen wird nicht ohne weitere Konsequenzen bleiben. Bereits jetzt haben wir als EU Iran mit massiven Sanktionen belegt und wir arbeiten weiter hieran. Gleichzeitig ist jetzt zentral: aus dieser brandgefährlichen Lage darf kein regionaler Flächenbrand werden. Iran und seine Proxys wie die Hisbollah oder die Houthis dürfen kein Öl ins Feuer gießen.
Mit schärferen und koordinierten Sanktionen gegen den Iran drohte auch David Cameron. Der sagte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Das solle aber auf smarte Weise geschehen. Was Sanktionen anging, ging Cameron mehr ins Detail als Baerbock. Sanktionen könnten sich ihm zufolge gegen Personen im Iran richten. Aber auch gegen die islamischen Revolutionsgarden selbst, die als mächtigste Stütze der Islamischen Republik gelten. Das könne auch Thema auf dem anstehenden G7-Außenministertreffen sein. Zum Schluss ihres Besuchs rief Baerbock dazu auf, die Menschen in Gaza und die Geiseln, die immer noch von der Hamas festgehalten werden, nicht zu vergessen. Die Angehörigen in Israel hofften so sehr auf ein Lebenszeichen der Entführten, sagte Baerbock.
Diese Lebenszeichen werden immer weniger. Ihre Welt könnte sich aber ganz einfach wieder weiterdrehen. Es hängt alles allein von einem Mann ab, dem Hamas-Anführer von Gaza. Sinwar spielt mit der eigenen Bevölkerung und mit israelischen Zivilisten ein zynisches Spiel. Lassen Sie endlich diese unschuldigen Kinder, Frauen und Männer frei.
Auch Hilfsgüterlieferungen in den Gazastreifen sprach Baerbock an. Die Bundesrepublik sei zusammen mit Jordanien und den Vereinten Nationen und anderen Partnern dabei, einen direkten humanitären Korridor von Jordanien in den Norden Gazas aufzubauen. Hierfür sei nun verlässlicher Schutz bei der Verteilung der Hilfsgüter in Gaza gefragt. Im Anschluss flog die Bundesaußenministerin weiter zum G7-Treffen nach Italien.
Und was ist mit dem Iran, mit dem iranischen Regime? Mit geschwellter Brust bringt es sich weiter in Stellung. Heute wurde marschiert und weiter drastisch gedroht. Uwe Lüb.
Es ist der Tag der Militärparaden. Im Iran seit 1979 steht er fest im Kalender. Im Persischen Golf gibt es Übungen der Marine. In den großen Städten marschieren Soldaten im Rhythmus zur Militärmusik im Exerzierschritt. Das unerschöpflich scheinende Personal der iranischen Armee ist ihre eine Stärke. Schätzungen reichen von 500.000 bis 800.000 Mann unter Waffen. Dazu kommt die Freiwilligenarmee Basij. Von weiteren 2 Millionen Mann ist die Rede. Dem Regime in Teheran dürfte es gelegen kommen, dass der jährliche Tag der Militärparaden kurz nach dem Angriff des Landes auf Israel ist. In Teheran nutzt Präsident Raisi die Gelegenheit, auf die von Israel angedrohte Vergeltung zu reagieren und verschärft den Ton weiter. Alle Kräfte sind bereit und in der Lage zu handeln. Sie warten auf den Befehl des Oberbefehlshabers. Die Operation Aufrichtiges Versprechen war eine begrenzte Strafmaßnahme. Sonst wäre vom zionistischen Regime nichts übrig geblieben und es wäre von der Erde gelöscht. Anders als in den vergangenen Jahren sind die Paraden nicht live im Staatsfernsehen übertragen worden. Die Berichte laufen zeitversetzt. Bei den Paraden werden auch Waffen gezeigt. Es soll offenbar eine militärische Machtdemonstration sein. Unter den Waffen ist die Drohne Kaman 12. Neu ist sie nicht. Es gibt sie seit 2020. Aber in der angespannten Lage zwischen Israel und Iran sprechen ihre Eigenschaften eine eigene Sprache. Sie kann bis zu 2000 Kilometer weit fliegen. Damit könnte sie Israel vom Iran aus leicht erreichen und rund 100 Kilogramm Sprengstoff mitführen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte der Iran Israel mit Hunderten Drohnen und Raketen angegriffen. Damit habe das Land Vergeltung geübt für den mutmaßlich israelischen Raketenangriff auf das iranische Botschaftsgelände Anfang des Monats in Damaskus. Israel hat nach eigenen Angaben fast alle Geschosse aus dem Iran abgefangen, will nun aber seinerseits reagieren und sucht Vergeltung. Wie genau, ist noch unklar. International gibt es verstärkt Bemühungen, die israelische Regierung davon abzubringen. Kommt es zu einem Gegenschlag und einer erneuten Reaktion des Iran, eskaliert die Lage im Nahen Osten womöglich völlig. Der Iran stößt indes weiter scharfe Warnungen vor einem Gegenschlag aus und gibt sich siegessicher. Der Aufmarsch in Isfahan zum Tag der Militärparaden etwa wird begleitet mit Worten aus lyrischen Versen. Wir beugen nicht unser Haupt, nur vor Gott. O Feind, sei achtsam und gehe nicht das Risiko ein, mit Mächtigeren zu kämpfen. Und dann heißt es noch, die heldenhaften Kinder des Iran marschieren.
Der Bericht von Uwe Lüb aus dem Iran. Damit nach Deutschland zur Krankenhausreform. Seit Monaten liegt sie auf Eis. Bis Ende April, so nun das neue Ziel von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, soll ein Gesetzentwurf ins Kabinett kommen. Heute gab es erneut ein Treffen in Berlin mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Über einen inzwischen vorgelegten Referentenentwurf wurde gesprochen. Ich habe mit Michael Ay von PricewaterhouseCoopers gesprochen. Er ist Experte für den Bereich Gesundheitswesen und ihn kurz vor der Sendung gefragt, was denn die größten Probleme der Kliniken aktuell seien, die es zu lösen gilt.
Also es ist, glaube ich, eine Situation, die sich tatsächlich stark zugespitzt hat. Ich würde vielleicht mal 5 Punkte nennen, die aus meiner Sicht ja so ins Gesamtwesen eigentlich gut reinpassen. Zum einen haben wir auf der Auslastungsseite immer noch einen starken Rückgang an Fällen, also tatsächlich an Behandlungen, die durchgeführt werden im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Wir haben zweitens immer mehr Mandanten, die ja zeitweise Abteilungen schließen, weil sie einfach aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels die nötigen Fachkräftequoten nicht mehr darstellen können. Und wir haben dann, jetzt geht es so ein bisschen auf die Kostenseite, den dritten Effekt, das ist eigentlich die Inflation der letzten Jahre. Die hat halt zu sehr hohen Steigerungen geführt, sowohl im Sachkostenbereich, aber auch im Personalkostenbereich. Und die sind eben nicht oder zumindest nicht vollständig refinanziert. Dazu gibt es einen vierten Effekt, der ist eigentlich schon sehr alt sozusagen. Das ist der jahrelange Investitionsstau. Wir haben eine klare Unterfinanzierung mit Fördermitteln durch die Länder. Das Ganze hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf die Liquiditätssituation der Krankenhäuser.
Würden Sie sagen, es gibt da massive Unterschiede zwischen den Kommunen je nach Trägerschaft?
Also wir beobachten seit jeher zwischen den Trägerschaften tatsächlich große Unterschiede. Ja, ich glaube, was jetzt vielleicht auch ein bisschen neu nochmal geworden ist, dass eigentlich alle Trägerschaften in einem Boot sitzen. Ja, also die Herausforderungen, die ich gerade eben beschrieben habe, die betreffen tatsächlich alle. Aber wenn man sich das jetzt auch mal auf der Zeitreihe anguckt, dann sehen Sie schon, dass es große Unterschiede zwischen den Trägerschaften bei Finanzkennzahlen zum Beispiel gibt. Ob Sie sich jetzt Profitabilität angucken, Investitionen oder ich habe eben den Investitionsstau angesprochen, die Frage, wie viel Eigenmittel muss ich eigentlich aufwenden, um Investitionen zu finanzieren. Und da sehen Sie beispielsweise, dass die Fördermittelquote für Investitionen, insbesondere bei privaten und frei gemeinnützigen Trägern, sehr stark gesunken ist und entsprechend sie mehr Eigenmittel aufwenden müssen.
Wenn wir nun das Krankenhausreformgesetz nehmen, das ja das ganze Paket eigentlich neu regeln und besser aufstellen will, sind die Auswirkungen dann in diesem Bereich so, dass Sie sagen, naja, im Moment sieht es danach aus, als ob wir das in den Griff bekommen könnten, weil Sie haben ja schon allein 5 Punkte genannt, die eigentlich fatal sich auswirken, auch schon aktuell und auch zukünftig sich auswirken würden auf die Situation der Kliniken im Land.
Also ich glaube, dass das ist so ein bisschen das Problem auch, dass auch das KHVVG jetzt wiederum ein Puzzlestück ist, ja, in einem riesigen, ja, ich würde es fast als Flickenteppich bezeichnen, den wir an Regulierung im Krankenhauswesen oder Gesundheitswesen insgesamt haben. Es ist ein wahnsinnig komplexes Modell geworden. Wir haben jetzt das Krankenhaustransparenzgesetz, das ja einen Teil dieser Reform quasi vorwegnimmt. Wir haben dann auch den Transformationsfonds, der in diesem Zusammenhang mitgestaltet wird und dann das KHVVG, das sozusagen ja die große Reform bringen soll. Das greift aber die Punkte aus meiner Sicht nicht vollständig auf. Ja? Auch und gerade, weil aus meiner Sicht ein klares Zielbild fehlt, das eben nicht nur die Krankenhäuser betrachtet, sondern eben auch die anderen Akteure im Gesundheitswesen.
Der Chef der Techniker Krankenkasse Jens Baas hat gesagt, die Reform nähere sich immer mehr einem Kipppunkt, an dem keine Reform das kleinere Übel sei und das ursprüngliche Ziel, flächendeckend mehr Qualität durch sinnvolle Arbeitsteilung zwischen den Kliniken zu schaffen, das gerate mehr und mehr in den Hintergrund. Würden Sie sagen, nicht nur das, sondern auch die Länder beispielsweise, auch Player im Planungsgesetzgebungsverfahren, alle irgendwie spielen ihre Karten und das Ganze, Sie haben schon angedeutet, gerät zu einem Puzzle, das vielleicht dann gar nicht mehr zusammenfindet.
Na, wir haben ja, und das ist ja auch im Grundgesetz so vorgesehen, wir haben ja einfach eine Teilung zwischen Bund und Ländern. Da hat natürlich auch jeder seine eigenen Ziele und seine eigenen Verantwortung, die er verfolgen muss. So weit, so gut. Was ich als großes Problem sehe, ist tatsächlich, dass aus meiner Sicht eben nicht an einem Strang gezogen wird. Ne? Dass wir nicht ein einheitliches Ziel verfolgen, das, wie Herr Baas sagt, eine ordentliche Qualität sicherstellt, eine Versorgungssicherheit mal ganz am Anfang sicherstellt, sowohl in städtischen Metropolen, wenn Sie so wollen, oder Ballungszentren, als auch in der ländlichen Fläche. Und solange das nicht geschieht, wird es auch extrem schwer werden, dieses Puzzle, das ich eben aufgemacht habe, tatsächlich zum einen zu vervollständigen, oder vielleicht auch so mal ein bisschen transparenter zu machen. Ja.
Michael Ay von PricewaterhouseCoopers, Experte für den Bereich Gesundheitswesen im Gespräch in der SR-Info-Bilanz am Abend. Und aktuell wird gemeldet nach dem Treffen, dass 4 Bundesländer nun ein Gutachten vorgelegt haben. Bayern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Sie pochen darauf, dass der Bundesrat dem Gesetz am Ende zustimmen muss. Das hatte ja Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach so formulieren wollen, dass es eben nicht zustimmungspflichtig ist im Bundesrat. Und gegebenenfalls wird nun dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht von diesen 4 Ländern geklagt. Es ist also weiter jede Menge Musik drin in diesem Thema. Weitere Meldungen des Tages hat Tanja Philipp Murer.
Die Polizei hat eine internationale Schleuserbande zerschlagen, die jahrelang wohlhabende Ausländer nach Deutschland gebracht und ihnen Aufenthaltstitel beschafft haben soll. Schwerpunkt von Razzien in 8 Bundesländern war heute Nordrhein-Westfalen. Insgesamt wurden 10 Tatverdächtige verhaftet, nach einem weiteren wird noch gefahndet. Unter den Tatverdächtigen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf auch Anwälte und Mitarbeiter ihrer Kanzleien. Darüber hinaus wird auch gegen Mitarbeiter mehrerer Kommunalverwaltungen ermittelt. Insgesamt soll die Bande 147 Menschen unter anderem aus China eingeschleust haben. Für Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis wurden zwischen 30.000 und 350.000 Euro verlangt. Der chinesische Autohersteller Chery wird künftig auch in Spanien Autos bauen. Wie verschiedene Medien berichten, soll die Produktion noch in diesem Jahr beginnen. Chery war nach SR-Informationen auch in Verhandlungen zur Übernahme des Ford-Werks in Saarlouis. Dabei war aber keine Vereinbarung zustande gekommen, obwohl die Landesregierung erhebliche Fördermaßnahmen in Aussicht gestellt hatte. In Spanien soll nun eine stillgelegte Autofabrik in Barcelona wiederbelebt werden. Dort hatten rund 3.000 Beschäftigte bis zum Jahr 2021 für Nissan Fahrzeuge hergestellt. Die saarländische ÖDP-Abgeordnete im Europaparlament Ripa hat die Pläne zum Homburger Moor Königsbruch kritisiert. Ripa sagte, es sei absolut unverständlich, dass der Stadtrat eine Genehmigung für ein Wochenendhausgebiet erteilt hat, dort, wo das Moor wieder entstehen sollte. Angesichts der Klima- und Artenschutzkrise müsse die Änderung des Bebauungsplans auf Eis gelegt werden. Insbesondere auch, weil ein Gutachten zum Moor im Auftrag der Stadt noch nicht vorliege. Nach der Sprengung mehrerer Geldautomaten in Großrosseln sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach hatten die Täter am frühen Morgen drei Geldautomaten in zwei Bankfilialen angegriffen. Nur bei einem hätten sie durch das Sicherheitssystem eingefärbte Geldscheine erbeutet. Die genaue Summe ist noch unklar. Zeugen berichteten laut Polizei, dass kurz nach der Explosion mehrere Personen mit einem dunklen Kombi geflüchtet seien. Die Fahndung im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Frankreich sei bislang ohne Erfolg. Die Polizei hofft nun insbesondere auf Fotos oder Videoaufnahmen vom Tatgeschehen.
Im Saarland will die Politik weiter das Management der Corona-Pandemie aufarbeiten, um Lehren für die Zukunft daraus ziehen zu können. Im September 2023 gab es bereits Anhörungen. Heute nun wurden erste Ergebnisse dem Gesundheitsausschuss vorgestellt. Unser Reporter Florian Mayer war mit dabei. Was genau wurde da heute vorgestellt?
Ja, das Zwischenergebnis zu dieser Studie zum Corona-Management im Saarland. Der Schwerpunkt liegt im gesundheitlichen Bereich. 67 Institutionen waren aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Welche das genau waren, das sagt uns die Leiterin der Untersuchung, Katrin Heine. Die ist Fachärztin für öffentliche Gesundheit.
Natürlich wurden im medizinischen Bereich angefragt, Kliniken wurden angefragt, ich sag mal Berufsverbände von Ärzten. Es war aber beispielsweise auch Vertreter aus industriellen Bereichen dabei. Es war Vertreter aus der Forschung dabei. Es wurden tatsächlich auch die Menschen direkt angesprochen, die betroffen sind, also beispielsweise eine Vereinigung, bei denen es um Post-Covid, Long-Covid-Betroffene geht, dass die auch mal so ihre Situation schildern.
Und von all diesen Angefragten haben rund 62% geantwortet. In diesen Stellungnahmen wurde gefragt, wie war es denn mit der Kommunikation mit Behörden, mit Gemeinden, mit der landespolitischen Ebene, aber auch, wie wurden denn Maßnahmen wie der Lockdown oder die Grenzkontrollen bewertet. Was jetzt wichtig ist, das ist zwar jetzt insgesamt eine breit aufgestellte Abfrage, aber daraus lässt sich auf keinen Fall ableiten, so denken die Saarländerinnen und Saarländer im Nachgang über die Corona-Pandemie. Dafür ist das ein viel zu spezifisches Feld.
Ja, also ein kleiner spezifischer Ausschnitt, okay. Ein Zwischenergebnis kann man vielleicht sagen, das erste auch, das jetzt vorliegt. Die Gesamtauswertung läuft noch. Was lässt sich denn trotzdem daraus schon jetzt ablesen?
Dass laut diesen Stellungnahmen die Kommunikation zwischen den Behörden, Gemeinden, Ministerien und Ämtern als durchaus gut bewertet wird im Rückblick, die Informationsversorgung auch gut gelaufen sein soll, aber der Teufel steckt im Detail. Es wurde kritisiert, dass die Corona-Verordnung der Landesregierung beispielsweise immer sehr kurzfristig kam, eine neue, sodass es schwer war, sich darauf einzustellen. Der Lockdown, der wurde anfangs positiv aufgenommen. Klar, Krankenhäuser reagieren da positiv drauf, weil das hat Wirkung gezeigt, die Betten blieben zumindest noch managebar. Aber mit zunehmender Dauer wurde auch das kritisiert. Genauso die Grenzkontrollen. Und dass es sehr kompliziert wurde, wenn es bei den Regelungen über Landesgrenzen hinweg ging. Also wenn ich was zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland regeln wollte, wir kennen das alle noch, war das teilweise sehr, sehr schwierig und ganz anders. Und dann so Sachen wie die Informationshotlines. Da hat sie ein Beispiel genannt, Katrin Heine, dass man von einer Hotline an die andere verwiesen wurde und dann wieder zurück an die andere. Und am Ende war man in so einem Unendlichkeitsring gefangen und kam einfach nicht weiter. Insgesamt hat Katrin Heine das so zusammengefasst.
Also es zeigt sich schon, dass viele das auch wertgeschätzt haben, dass so viele Anstrengungen auch da waren. Aber es ist ja logisch auch, das war alles neu. Es wurde natürlich dann schon auch kritisiert. An sich waren die und die Sachen, das war gut, aber es kam halt nicht so hinten raus, wie es gedacht war tatsächlich.
Mit anderen Worten, vieles war sicher gut gemeint, aber gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht.
Also die Erkenntnis, die ja zugegebenermaßen nicht neu ist, Potenzial für Verbesserung ist da auf jeden Fall noch da. Wurde hinsichtlich dessen auch was vorgestellt?
Ja, es hat sich gezeigt, der zentrale Dreh- und Angelpunkt in der Pandemie war der öffentliche Gesundheitsdienst, kurz ÖGD. Das sind alle, die zuständig waren für die Überwachung der Kontaktnachverfolgung, der Quarantänemaßnahmen, für die Tests ab und die Abläufe etc. pp. Und es ist logisch, je besser die aufgestellt sind, umso besser lässt sich dieser Job machen, umso besser läuft das Management, um das jetzt mal zu verkürzen. Und da wurde auch schon 2021 reagiert vom Bund. Die haben ein 4 Milliarden Euro Paket geschnürt, um mehr Personal, mehr Ausstattung auf den Weg zu bringen. Dieses Paket läuft 2026 aus. Und diesbezüglich war der Appell vom Homburger Virologen, der an der Auswertung hier auch beteiligt ist, Jürgen Rissland, sehr, sehr deutlich.
Die Frage ist tatsächlich, was kommt danach? Und man muss da eben auch schon frühzeitig das Signal setzen und sagen eben auch hier im Saarland müssen wir uns darüber Gedanken machen, müssen eben sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene Gedanken machen. Wie finanzieren wir denn die Situation weiter?
Ja, und die Fraktionen im Ausschuss, SPD, CDU und AfD, die haben das auch erkannt und durchaus gutiert an der Frage des Wies. Da wird es dann am Ende wie immer dran hängen. Geld sitzt jetzt beim Bund und erst recht beim Land nicht gerade locker, egal wofür.
Tja, hoffen wir mal, dass das nicht alles in irgendeiner Schublade verschwindet. Es sind dicke Bretter, kann man sagen, für den ersten Zwischenbericht. Wie geht's jetzt weiter?
Nach der Sommerpause im Parlament soll es nochmal so einen Zwischenbericht geben. Ende 2024 soll der Abschlussbericht fertig sein. Und Katrin Heine wird auch daraus ihre Dissertation schreiben. Heißt, Anfang 2025 werden wir jede Menge Lesestoff haben und dann wird es auch für die Landespolitik und das Parlament quasi zum Schwur kommen, um zu sagen, okay, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und wo müssen wir rangehen und wie müssen wir selbstkritisch mit uns umgehen.
Florian Mayer über die Corona-Aufarbeitung im Saarländischen Landtag. Bleiben wir noch dort im Landtag, der hat heute auch Kindern zugehört beim sogenannten Kindergipfel. Unser Reporter René Henken war mit dabei. René, was hat es mit diesem Kindergipfel auf sich?
Also das Ganze wird von der Arbeiterwohlfahrt hier im Saarland organisiert. Los ging es vor ein paar Wochen. Rund 30 Kinder waren da zwischen 6 und 12 Jahren zusammen in einer Jugendherberge. Und dort haben sie sich dann überlegt, welche Themen sie im Landtag ansprechen wollen. Eben habe ich mit dem Landesgeschäftsführer der AWO, Jürgen Nieser, gesprochen.
Das Thema Demokratiebeteiligung ist eine Frage, die wir behandeln werden, die die Kinder mit den Politikern diskutieren werden. Das Thema Förderung von Kindern und Jugendlichen ist ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist. Und der dritte Punkt, der auch für unsere Gesellschaft halt leider immer mehr zum Thema wird, ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen.
Insgesamt ging die Veranstaltung heute den ganzen Nachmittag bis eben etwa so 17.30 Uhr.
Wie lief das Ganze dann dort ab? Haben die Kinder bestimmte Dinge vorbereitet?
Ja, das haben sie. Ich war auch eben dann noch kurz, bevor es um 14 Uhr losging, bei einer Probe dabei. Da haben sie dann alle zum Beispiel noch eine Darbietung geübt, die heißt Alle kommen zu Wort. Es wird also versucht, spielerisch die Wünsche der Kinder so darzustellen. Jeder durfte dann auch nach und nach den Wunsch äußern.
Da haben wir schon, glaube ich, so ein klein bisschen gehört. Es ging auch der Wunsch nach Wohnung. Also vielleicht so nochmal, was waren die Hauptwünsche, ja, die Forderungen der Kinder an die Politiker in dem Zusammenhang?
Ja, also die waren tatsächlich ganz unterschiedlich. Kurz vor der Veranstaltung habe ich die Kinder auch einfach mal danach gefragt.
Ich wünsche mir in einer Welt, die ich lebe, etwa Tiere, keine Tiere getötet und keine Menschen getötet.
Dass Kinder mehr Mitspracherecht haben, wie zum Beispiel beim Mittagessen in der Schule oder so.
Was wünschst du dir dann zum Beispiel da?
Immer halt was Unterschiedliches, was halt auch gut schmeckt.
Dass jedes Kind eine Mama und einen Papa hat. Das ist für mich am meisten wichtig.
Ich bin hier, damit wir den Politikern sagen, was wir alles so wollen und so.
Was willst du denn?
Ich will zum Beispiel viele Sachen. Zum Beispiel, dass es nicht so viel Schmutz auf den Straßen gibt und dass die Tiere nicht so oft getötet werden und so.
Ja, und genau die Wünsche haben die Kinder dann eben den Politikern gesagt, also den verschiedenen Landtagsabgeordneten und auch der Landtagspräsidentin Heike Vincent.
Absolut nachvollziehbare Wünsche, würde ich absolut doppelt unterstreichen, was ich da gerade gehört habe. Jetzt ist es natürlich auch wichtig, die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder nicht nur zu formulieren, sondern dass sie auch gehört werden. Ja, also wenn dieser Kindergipfel nun was Einmaliges war, großes Fragezeichen, oder soll das nun öfter stattfinden?
Also zurzeit plant die AWO, den Kindergipfel mal öfter stattfinden zu lassen, so einmal im Jahr, meinte Jürgen Nieser eben zu mir. Wichtig sei aber für ihn, dass da kein Kinderparlament gemacht wird, sondern dass wirklich die Kinder dann die Themen spielerisch erarbeiten.
Kindergipfel im Saarländischen Landtag, der Bericht von René Hentgen. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Bleibt mir noch das Wetter für die Nacht zum Donnerstag. 0 bis 3 Grad, Schauer, hier und da Graupel, in Hochlagen auch Schnee. Ja, ist wirklich so, die Vorhersage. Und der Donnerstag selbst dann 7 bis 11 Grad, schauerartige Regenfälle auch weiterhin möglich. Ein paar Flocken, vor allen Dingen zum Nachmittag und Abend, wird es dann wieder ein bisschen trockener und freundlicher. Es bleibt aber beim Aprilwetter. Soweit von mir. Tschüss, sagt Jochen Marmitt.